Ja, liebe Geschwister in Adelberg, liebe Geschwister in Aalen und auch alle Geschwister im Online-Meeting, ich möchte euch auch alle ganz herzlich grüßen heute Morgen im Namen unseres wunderbaren Herrn und Heilandes. Ja, vielen Dank für das Lied, das wir hören durften und im Herzen mitsingen durften, denn eigentlich in der dritten Strophe wurde sozusagen die Überschrift über die Predigt heute oder das Gebet für die Predigt heute schon vorweggenommen. Da hieß es in der dritten Strophe: Jesus, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel. Und das ist auch mein großer Wunsch, das große Gebet heute Morgen, dass das genau geschehen darf durch das, was wir hören und mit was wir uns aus dem Wort Gottes beschäftigen. Ja, dass unsere Gesichter, unsere Herzen ganz neu gerichtet werden auf das große Ziel der himmlischen Herrlichkeit. Und ich möchte dazu mit uns aufschlagen und den Text lesen, über den wir nachdenken wollen, aus dem Johannesevangelium Kapitel 17. Und zwar da den Abschnitt Johannes Kapitel 17, Verse 20 bis 26. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ja, und wenn wir unsere Betrachtung über Johannes 17 mit der Besteigung von einem 8000er vergleichen würden, dann wäre es so, dass wir uns jetzt unmittelbar unterhalb des Gipfels befinden und uns im direkten Anstieg zum Gipfel jetzt in Angriff nehmen. Deswegen dieses Bild. Ja, wir sind auf dem Weg zum Gipfel, auf dem Weg zum Höhepunkt, zu dem der Jesus dieses Gebet hinführen möchte. Ich möchte uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, warum betet der Herr für die Seinen. Das erste haben wir gesehen in den Versen 1 bis 5, die neue Stellung, der neue Platz, den der Herr Jesus jetzt einnehmen wird, indem er nämlich diese Erde verlässt und zurückkehrt zu seinem Vater, zurückkehrt in die himmlische Herrlichkeit. Der zweite Anlass, für die Seinen zu beten, besteht darin, was und wer die Erlösten für den Vater sind und in welcher Beziehung sie zum Vater stehen. Und was und wer die Erlösten für den Sohn sind und in welcher Beziehung sie zu dem Sohn stehen. Der dritte Anlass, das waren die Verse 6 bis Vers 11a. Und der dritte Anlass ist dann in den Versen 11, zweiter Teil bis Vers 19, Die Umstände, in die die Erlösten hineingestellt sind, sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Sie gehören nicht mehr zu dieser Welt, sind nicht mehr ein Teil dieser Welt. Und damit verbindet der Herr Jesus zwei große Anliegen. Es ist als erstes ihre Bewahrung, Verse 11 bis 16, damit sie in dieser Welt, in einer Welt, die ihnen feindlich gegenübergestellt steht, einer Welt, die ihnen mit Hass begegnet und in einer Welt, in der es einen realen Feind gibt, der sie versucht, der sie verführt und der sie verfolgt, dass sie in dieser Welt bewahrt bleiben. Und das zweite Anliegen war dann Verse 17 bis 19, für ihr Geheiligtsein, dass sie für Gott geweiht sind. Und dass der Herr Jesus sozusagen der Anziehungspunkt ihrer Herzen bleibt. Und dann haben wir in Vers 18 noch einen vierten Grund gesehen, warum der Herr für die Seinen betet. Nämlich die Aufgabe, die sie gegenüber der Welt haben, die Aufgabe, zu der wir berufen sind, der sie berufen sind, nämlich wir sind nicht von dieser Welt, aber gesandt in diese Welt, um den Herrn zu bezeugen. Und dann sind wir letztes Mal gekommen bis Vers 20, aber nicht allein für diese bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Und da haben wir gesehen, dass der Herr Jesus jetzt den Kreis erweitert. Die Verse 6 bis 19, ganz streng genommen, betreffen zunächst einmal die 11 Apostel. Diejenigen, die sich damals unmittelbar, als Herr Jesus dieses Gebet gesprochen hat, beim Herrn Jesus befunden haben. Und jetzt erweitert in Vers 20 der Herr Jesus den Kreis derer, für die er betet, nämlich auf alle Kinder Gottes, auf alle nachfolgenden Generationen an Gläubigen, die durch das Wort der Apostel zum Glauben gekommen sind und auch noch kommen werden. Oder so wie es Petrus in 2. Petrus 1, Vers 1 ausdrückt, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns, das heißt mit den Aposteln, empfangen haben. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass dieser Vers aus zwei Gründen deshalb so wichtig ist. Damit sind die Aussagen und auch die Bitten, die wir in den Versen 6 bis 19 gefunden haben, auch auf uns anzuwenden. Das heißt, jedes wahre Kind Gottes kann von ganzem Herzen und in tiefster Überzeugung sagen, und darf es auch, der Herr Jesus hat für mich gebetet. Er hat für meine Bewahrung in dieser Welt gebetet. Er hat für mein Geheiligtsein in dieser Welt gebetet. Er hat für die Bewahrung vom Heiko gebetet. Er hat für das Geheiligtsein vom Felix gebetet. Er hat gebetet für die Bewahrung von der Alexandra. Er hat gebetet für das Geheiligtsein von der Rebekka. Und was für eine Gewissheit und Freude darf das bei uns auslösen und bewirken. Und es zeigt als zweites auch die Liebe des Herrn, schon lange bevor wir überhaupt existiert haben, schon lange bevor du und ich überhaupt den ersten Atemzug auf dieser Erde getan haben, hat der Herr Jesus uns schon auf seinem Herzen getragen und waren wir Gegenstand seiner Fürbitte. Und das bringt uns zu Vers 21. Und hier spricht jetzt der Herr Jesus über die Absicht, über das Ziel, dass er damit verbindet, dass er jetzt diesen Kreis erweitert hat auf alle Kinder Gottes, die durch das Wort der Apostel zum Glauben kommen. Damit sie alle eins seien. Und das ist interessant, das Ziel, die Absicht, die er mit dieser Bitte verbindet, ist die Einheit aller Kinder Gottes. Die Einheit all derer, die dem Herrn angehören. Und es ist zum zweiten Mal, dass wir jetzt in diesem Gebet von Einheit lesen. In Vers 11, da haben wir von der Einheit der Apostel gelesen. Und jetzt wird uns auch hoffentlich klar, warum die Einheit der Apostel so wichtig war. Denn es heißt hier, es sind solche, die durch ihr Wort an mich glauben. Weil der Dienst der Apostel und das, was sie verkündigten, Frucht bringen sollte. Und es war aber nur möglich, wenn die Apostel eins waren. Weil überlegen wir mal, es hätte ein Wort des Petrus gegeben. Es hätte ein Wort des Johannes gegeben. Es hätte ein Wort des Jakobus gegeben. Ein Wort des Matthäus. Wie hätte es dann Frucht geben sollen? Dann hätte der eine gesagt, ich gehe nach dem Wort des Matthäus. Der andere hätte gesagt, ich gehe nach dem Wort des Johannes. Ja, und jetzt? Aber so war es eben wichtig und hat sich auch dieses Gebet, diese Bitte erfüllt, dass der Herr für die Einheit der Apostel gebetet hat. Und hier jetzt in Vers 21 haben wir die Einheit, und ich möchte es so nennen, die Einheit der Familie Gottes. Und es ist interessant, Einheit ist ein Gedanke, ein Gesichtspunkt, der Johannes in seinem Evangelium nicht unwichtig ist. Ich möchte euch zwei weitere Stellen dazu lesen. Schlagt einmal bitte mit mir auf, Johannes 10, Vers 16. Johannes 10, Vers 16. Da sagt er, Herr Jesus, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Hier eine Herde aus Juden und Nationen. Die Nationen, das sind die anderen Schafe, die der Herr noch hinzubringen wird. Aber es ist ihm wichtig, dieser Gedanke, dass es eine Herde, ein Hirte ist. Und die zweite Stelle finden wir in Johannes Kapitel 11. Da heißt es ab Vers 51 oder ab Vers 50, da geht es um ein Wort des Hohenpriesters Kaiaphas. Er sagt, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Und dann kommt die Erklärung durch den Geist Gottes. Dies aber sagte er nicht von sich selbst aus, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Auch hier bringt Johannes den Tod, das Erlösungswerk des Herrn Jesus mit der Einheit der Familie Gottes, mit der Einheit der Kinder Gottes in Verbindung. Der Tod des Herrn Jesus hat unter anderem die Folge, die Auswirkung, das Ergebnis, dass die Kinder Gottes in eins gesammelt werden. Jetzt kommt aber etwas Interessantes. Er sagt jetzt, damit sie alle eins seien, also das Ziel, die Absicht, fügt aber dann einen Vergleich sofort hinzu. Wie du, Vater, in mir und ich in dir. Und damit sagt ja Jesus etwas ganz Entscheidendes, nämlich was für eine Art von Einheit und was für einen Charakter diese Einheit hat. Die Einheit der Familie Gottes gründet sich und geht aus der Einheit des Vaters mit dem Sohn hervor. Die Einheit von Vater und Sohn ist sozusagen das Muster, das Modell für die Einheit der Familie Gottes, für die Einheit der Kinder Gottes. Er argumentiert von der göttlichen Einheit zu den Beziehungen der Gläubigen, der Kinder Gottes untereinander. Und dann nennt er eine zweite Absicht, damit auch sie in uns eins seien. Und dazu finden wir im ersten Johannesbrief eine interessante Parallele. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Kapitel 1, Vers 3. Da schreibt Apostel Johannes: Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr, also die Empfänger des Briefes, die Kinder Gottes, damit auch ihr mit uns, das heißt mit den Aposteln, Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und da haben wir genau diese Elemente, die auch hier der Herr Jesus in seinem Gebet beschreibt. Die Kinder Gottes, sie haben Gemeinschaft mit den Aposteln, weil sie durch das Wort der Apostel zum Glauben gekommen sind. Die Apostel haben Gemeinschaft mit göttlichen Personen, mit dem Vater und mit dem Sohn. Aber durch die Gemeinschaft, durch das Wort Gottes, durch die Gemeinschaft mit dem Wort Gottes, haben auch die Kinder Gottes mit diesen göttlichen Personen, Vater und Sohn, Gemeinschaft. Und so sehen wir auch, was diese Gemeinschaft begründet. Es ist das gemeinsame Leben. Dass wir das Leben, das ewige Leben des Vaters durch den Sohn empfangen haben. Das ist die Grundlage der Einheit der Familie Gottes. Es geht also nicht darum, wie es in unseren Tagen immer und immer wieder laut gefordert wird, um eine Einheit von Kirchengemeinden, von Gemeindebündnissen. Eine Einheit von solchen, die als Säuglinge irgendwann mal 3 Tropfen Wasser abbekommen haben oder die irgend in der Mitgliederkartei einer der zahllosen christlichen Denominationen geführt werden. Sondern es geht um die Einheit derer, die in Vers 20 genannt werden, die wirklich Kinder Gottes sind und die Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn. William Kelly beschreibt diese Einheit so: Es ist Gemeinschaft aufgrund des im Sohn geoffenbart gewordenen Vaters und die Gemeinschaft mit dem Sohn als Gegenstand der Liebe und Freude des Vaters, in die wir durch den Heiligen Geist gebracht werden. Mit dem Vater teilen wir den Sohn, mit dem Sohn teilen wir den Vater. In diese Seligkeit sollen die Heiligen nun zum ersten Mal eingeführt werden, und zwar so, dass sie alle eins sein sollten. So wie der Vater im Sohn und der Sohn im Vater, so sind auch sie eins im Vater und im Sohn. Und jetzt wird uns eine dritte Absicht genannt, die mit dieser Einheit verbunden ist, Vers 21, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und das ist ja immer dieser Versteil, dieser Satz, diese Aussage, die uns alle Ökumeniker, alle von der Evangelischen Allianz immer um die Ohren hauen. Ihr müsst mit uns Einheit machen, sonst kann sich die Welt nicht bekehren. Aber steht es wirklich da? Steht es wirklich da? Es ist interessant, es steht nicht da, dass die Welt an mich glaube. Sondern die Absicht ist, damit die Welt glaube, dass du, Vater, mich gesandt hast. Das heißt, diese Einheit soll dazu dienen, um dieser Welt zu zeigen, um dieser Welt zu demonstrieren, dass der Herr Jesus der Gesandte des Vaters ist. Diese Einheit ist ein Zeugnis für die Person des Herrn Jesus. Nämlich wer der Herr Jesus ist. Wer der ist, den diese Welt verwirft, mit dem diese Welt nichts zu tun haben will. den diese Welt verachtet. Diese Person soll durch die Einheit der Gläubigen dargestellt und sichtbar werden. Das heißt, wir müssen Folgendes betonen. Ja, es ist eine geistliche Einheit. Aber jetzt können wir uns einfach nicht bequem zurücklegen und sagen, naja gut, irgendwas Schönes, Geistliches, nicht genau Greifbares, Definierbares. Weil diese Einheit ist auch nicht unsichtbar, sie ist nichts Unkonkretes, nichts Mystisches. Sondern diese Einheit soll einen sichtbaren Ausdruck haben, sodass sie von der Welt gesehen und wahrgenommen wird. Und was diese Einheit zerstört und auch was unsere Verantwortung ist in der Praxis mit dieser Einheit, ich denke, das können wir sehr einfach im ersten Johannesbrief nachlesen. Da gehört als erstes dazu, dass wir im Licht wandeln. Und der Wandel im Licht verbindet Apostel Johannes vor allem mit Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Und jeglicher Ungehorsam gegenüber des Wortes Gottes wird die Einheit der Familie Gottes kaputt machen. Weil wir dann auch nicht mehr das widerspiegeln, die Einheit von Vater und Sohn. Das Zweite, was diesen Wandel im Licht kennzeichnet, ist Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit bringt Apostel Johannes in seinem ersten Johannesbrief vor allem mit unserer Haltung gegenüber der Sünde zum Ausdruck. Dass wir Sünde nicht dulden, sondern Sünde verurteilen, Sünde bekennen und Sünde überwinden. Und auch das ist uns völlig klar, nur so können wir die Einheit von Vater und Sohn widerspiegeln. Indem wir eine gottgemäße Haltung gegenüber der Sünde einnehmen. Dann der dritte Punkt ist der Wandel in Liebe. Denn Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Und beides soll sich in unserem Leben ganz praktisch widerspiegeln. Und die Liebe bedeutet nach Johannes das praktische Hingeben für das Heil, das Wohl und das Gute meines Bruders und meiner Schwester. Und der vierte Punkt sind falsche Lehren. Ganz besonders falsche Lehren über die Person des Herrn Jesus. Und da fordert uns Johannes zu einer ganz klaren Trennung auf. Wenn jemand falsche Lehren über den Herrn Jesus verbreitet, sei es, dass er zum Beispiel seine ewige Sohnschaft leugnet. Bei Johannes war es vor allem seine Menschwerdung leugnet. Dann können wir mit solchen Menschen keine Gemeinschaft haben. Weil das nie der Gemeinschaft und der Einheit entsprechen würde zwischen Vater und Sohn. Das heißt, wir sollten uns ständig im Lichte des Wortes Gottes prüfen, beurteilen und auch beugen, wo wir letztendlich zu kurz kommen, wo wir diese Einheit der Kinder Gottes, der Familie Gottes nicht in praktischer Weise verwirklichen. Und ich denke, wenn wir wirklich darüber nachdenken, der Wandel im Licht und auch der Wandel in Liebe, da kann keiner von uns sagen, dass er da nicht Luft nach oben hat. Aber es bedeutet nicht ein Zusammenschließen mit allen und jedem, der letztendlich Jesus fehlerfrei aussprechen kann. Aber was heißt es jetzt, dieses, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast? Was bedeutet es, dass der Jesus der Gesandte des Vaters ist. Und es ist ja schon so, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, diese Bedeutung von gesendet zu werden, spielt bereits im Alten Testament ja schon eine große Rolle. Und so war es In der antiken Welt ja so, und wir finden das in der alttestamentlichen Welt genauso, dass wenn jemand gesandt wurde, dann handelte er in der Autorität und Vollmacht des Senders. Das heißt, wenn ein König jemanden sandte, dann handelte dieser König in der Autorität und der Vollmacht des Königs, der ihn ausgesandt hat. Und der zweite Punkt war, es wurde erwartet, dass der Gesandte so behandelt wird und man ihm gegenüber so auftritt, wie wenn der Sendende selbst gekommen wäre. Also wiederum ein König sendet jemand aus und dann wurde erwartet, dass dieser Gesandte genauso behandelt wurde wie der König selber. Das ist eigentlich grundsätzlich mal das, was hinter diesem Gedanken der Sendung steht. Und in Bezug auf den Herrn Jesus macht es deutlich, der Herr Jesus war nicht einfach ein Mensch wie du und ich. Er war nicht einfach ein Prophet in der Reihe von bedeutenden Propheten, sondern dass der Herr Jesus der Gesandte ist, das weist darauf hin, dass er in einer besonderen Beziehung zu dem himmlischen Vater steht. Dass er einen besonderen Auftrag, eine besondere Befähigung vom Vater bekommen hat und aus dem Himmel auf diese Erde gesandt worden ist. Genauso wie es zum Beispiel in Jesaja 61, Vers 1 steht, dass er mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde und er kommt in der ganzen Macht und Vollmacht der Gottheit auf diese Erde. Es bedeutet aber auch, dass der Herr Jesus wiederum in den Himmel zu seinem Vater zurückkehrt. Damit verbindet zum Beispiel der Herr Jesus in Johannes 7, Vers 33 sein Gesandtsein. Letztendlich können wir es so zusammenfassen, dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Die Welt soll erkennen, wer der Herr Jesus wirklich ist. Dass er der Sohn Gottes ist, dass er letztendlich Gott selber ist, dass er derjenige ist, der Gottes Ratschlüsse ausführt und in dem das ganze Wohlgefallen Gottes zu finden ist. Und das bringt uns zu den Versen 22 und 23. Und jetzt kommt etwas, das auch oft die Erfahrung von Bergsteigern ist, unmittelbar vom Gipfel, da wartet meistens noch eine Klippe oder ein schwieriger Abschnitt. Und genau das ist mit Vers 22 und 23 der Fall. Ich war froh, mich seither immer ein bisschen drum drücken zu können, habe mich auch mehrmals schon mit Simon darüber ausgetauscht, weil das Problem ist folgendes, dass bibeltreue Ausleger, die wirklich Hochachtung vor dem Wort Gottes haben und wo wir auch sagen, sie sind wirklich treu gegenüber der Schrift, unter ihnen gibt es zwei verschiedene Auffassungen, wie die Verse 22 und 23 zu verstehen sind. Und ich möchte euch beide Auffassungen vorstellen, euch einfach nennen, auch was die Argumente sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann jetzt von beiden, keine von beiden sagen, die ist es zu 100%, sondern wahrscheinlich, ich gebe euch nachher ein Zitat, ist es so, dass irgendwo beides letztendlich zutrifft. Und zwar die erste Sichtweise ist die Verse 22 und 23, das geschieht hier in der Gegenwart auf dieser Erde. Die zweite Sichtweise ist die, das Geschehen auf dieser Erde endet mit Vers 21 und von Vers 22 bis 24 geht dann der Herr Jesus in die Zukunft. Das Argument, für dass es sich auf die Gegenwart bezieht, auf der Erde, ist folgendes, ist einfach die Struktur des Gebetes. Wir finden keine Unterbrechung zwischen Vers 21, 22 und 23, das geht eigentlich in einer Linie, irgendeinen Hinweis, dass sich jetzt hier was ändert, geht es weiter, während wir mit Vers 24 eine ganz klare Unterbrechung finden, wo der Herr Jesus sozusagen sagt, stopp, jetzt kommt wirklich etwas Neues. Und das ist wirklich ein Argument, das nicht leicht von der Hand zu weisen ist. Die Begründung, warum es viele Schriftausleger als zukünftig sehen, die liegt vor allem in Vers 23. Da heißt es, damit sie in eins vollendet seien. Hier spricht der Herr Jesus von einer vollendenden Einheit. Und sie stellen die ehrliche und aufrichtige Frage, können wir wirklich sagen, hier auf dieser Erde wird die Einheit der Kinder Gottes, die Einheit der Familie Gottes jemals wirklich vollendet sein? Gucken wir mal an, was es jeweils dann bedeutet. Der Herr Jesus sagt als erstes in Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Hier spricht der Herr Jesus zum dritten Mal in diesem Gebet von seiner Herrlichkeit und von der Einheit der Seinen. Dann heißt es hier, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Es handelt sich also um eine Herrlichkeit, die der Herr Jesus als Mensch empfangen haben muss. Denn der Ausdruck geben betont ja auch in besonderer Weise oder bringt deutlich zum Ausdruck, dass der Herr Jesus etwas empfangen hat, das er offensichtlich vorher so in der Form nicht besessen hat. Und das noch gewaltigere ist, diese Herrlichkeit, die er empfangen hat, die teilt er mit den Seinen. Und das ist der erste Punkt, an dem ich unseren Gipfelsturm kurz unterbrechen möchte. Weil egal, wie wir es nachher auslegen, aber das ist schon mal, oder sollte uns als ein gewaltiger Gedanke, eine gewaltige Tatsache wirklich unsere Herzen bewegen. Der Herr Jesus empfängt Herrlichkeit, die er mit den Seinen teilt, die er mit dir und mir teilen möchte. Und das Ziel und die Absicht wiederum ist die Einheit der Familie Gottes. Das heißt, was hier betont wird, ist die besondere Weise, in dem der Herr Jesus dafür sorgt, um diese Absicht, dieses Ziel, die vollendete Einheit der Familie Gottes, der Kinder Gottes zu verwirklichen. Aber was für ein Gedanke, er teilt Herrlichkeit, die er empfangen hat, mit den Seinen. Jetzt ist die große Frage, jetzt wollen wir versuchen, was das bedeutet. Und jetzt kommt was Interessantes. Gehen wir auf die Seite von den Schriftauflegern, die vertreten, das bezieht sich auf Geschehnisse hier auf dieser Erde. Und da ist das erste Interessante und das erste, was ich gesetzt habe, ein Fragezeichen, weil es ist interessant, viele Schriftausleger beantworten die Frage gar nicht, was mit dieser Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, gemeint ist. Die übergehen das einfach. Ist übrigens was Interessantes, was einem immer wieder in Kommentaren auffällt, dass oft die Fragen, die einen interessieren würden, gar nicht beantwortet werden. Ein zweiter Ansatz ist, die Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn als Mensch gegeben hat, das entspricht dem, was wir in Vers 8 und Vers 11 schon gelesen haben, dass nämlich der Vater dem Sohn sein Wort gegeben hat, um uns den Vater zu offenbaren. Eine dritte Erklärung, zu der ich dann eher persönlich neigen würde, ist, dass diese Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn gegeben hat, sich auf den Heiligen Geist bezieht. Und das lesen wir ja in Apostelgeschichte 2, Vers 33, dass der Jesus die Verheißung des Vaters, die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat und diesen ausgegossen hat. Und dann sagt er ja schon vorher gesagt in Johannes 16, Vers 14, dass der Heilige Geist, dieser Sachverwalter, der kommen wird, er wird von dem Meinen nehmen und mich verherrlichen. Und so ist es ja eine großartige Tatsache, dass jedes wahre Kind Gottes die Gabe des Heiligen Geistes haben darf, den Heiligen Geist inne wohnend haben darf und durch den Heiligen Geist der Herr Jesus etwas von der Herrlichkeit, die er von dem Vater empfangen hat, mit uns teilt. Gehen wir auf die andere Seite, wenn es sich auf die Zukunft bezieht, dann ist damit gemeint die Herrlichkeit, die der Vater dem Herrn Jesus gegeben hat, als Antwort, als Lohn auf sein Leiden und Sterben. Der Jesus hat sich diese Herrlichkeit dann durch sein Leiden und Sterben am Kreuz von Golgatha erworben. Und das finden wir zum Beispiel in Jesaja 53, Vers 10 bis 12. Wo wir immer wieder davon lesen, was der Jesus getan hat, dass er sich geopfert hat, dass er sich hingegeben hat. Und dann heißt es, deshalb will ich dir geben. Deshalb wird er mit Gewaltigen die Beute teilen und so weiter und so fort. Dann heißt es ja, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und jetzt wieder das Ziel, die Absicht, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Und jetzt das nächste Ziel, damit sie in eins vollendet seien. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, wenn sich das auf die Gegenwart bezieht, dann wäre diese Herrlichkeit das ewige Leben. Und das ewige Leben begründet diese Einheit, wie wir vorher in 1. Johannes 1, Vers 3 gesehen haben. Und wir könnten auch damit erklären, diese Aussage, ich in ihnen und du in mir, weil der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, der Vater und ich werden kommen und wir werden in euch Wohnung nehmen. Bezieht es sich auf die Zukunft, dann ist die Auswahl etwas größer. Und vielleicht sollen wir einige von diesen Stellen lesen, um uns das einfach auch bewusst zu machen, was die Bibel mit unserer Zukunft verbindet. Als erstes wäre da dazu eine ganz grundlegende Stelle, dann 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 10. Da heißt es, wenn er, als der Herr Jesus kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Das heißt, hier geht es um das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Hier geht es nicht um die Entrückung, sondern hier geht es um das Kommen des Herrn, wie es in Offenbarung 19 geschildert wird, dass der Herr Jesus nicht für seine Heiligen kommt, das wäre der 1. Thessalonicher 4, sondern dass er mit seinen Heiligen kommt. Und wenn er mit seinen Heiligen kommt, dann wird er in seinen Heiligen verherrlicht. Warum? Weil seine Herrlichkeit in seinen Heiligen gesehen wird. Kolosser Kapitel 3, Vers 4 weist uns auch darauf hin, wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, also bei seiner Wiederkunft, dann werden wir auch mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Das heißt, wenn der Herr Jesus kommt, dann werden auch die, die der Herr Jesus vorher zu sich genommen hat, mit dem Herrn Jesus in Herrlichkeit offenbart werden. Und dann wird sich seine Herrlichkeit an denjenigen widerspiegeln, die mit ihm aus dem Himmel wiederkommen werden. Auch 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 12 geht in diese Richtung. Dann 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden ihm gleich sein. Römer 8, Vers 29, wir werden dem Bild seines Sohnes gleichförmig sein. In 2. Korinther 3, Vers 18 ist von einem Verwandlungsprozess die Rede, wir schauen jetzt den Herrn Jesus an und werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird dieser Prozess des Verwandels werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit vollendet sein, dann wird nur noch Herrlichkeit das Ergebnis sein. 1. Korinther 15, Vers 49 sagt uns, wir werden das Bild des Himmlischen tragen, so wie wir einst das Bild des irdischen Adams getragen haben. Philipper 3, Vers 21, lasst uns das vielleicht lesen. Ich lese schon ab Vers 20, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge zu unterwerfen. Das heißt, wir werden den gleichen Leib der Herrlichkeit empfangen, den der auferstandene und verherrlichte Herr Jesus jetzt als Mensch im Himmel hat. Und diese Herrlichkeit wird er mit uns teilen. Und dann noch eine Stelle aus Offenbarung Kapitel 3 aus dem Zentschreiben. Da wird sicherlich der Simon da noch ausführlicher drauf eingehen. Offenbarung 3, Vers 21, da heißt es, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Das heißt, an all diesen Stellen sehen wir, was es in der Zukunft bedeuten wird, dass der Jesus Herrlichkeit, die er empfangen hat, mit uns teilen wird. Und was ist das doch Gewaltiges? Wir werden in der Zukunft herrlich sein. Das wird unsere Vollendung sein. Wir werden einen Herrlichkeitsleib haben. Wir werden in vollkommener Weise das Bild des Himmlischen widerspiegeln. Wir werden mit ihm auf seinem Thron sitzen. Und in uns wird die Welt, wird die Schöpfung, wird auch die Welt der Engel die Herrlichkeit des Sohnes Gottes sehen, weil wir durch diese Vollendung, durch dieses Aufgenommenwerden in Herrlichkeit, durch dieses Verwandeltwerden in Herrlichkeit, seine Herrlichkeit vollkommen widerspiegeln werden. Und vielleicht können wir es am besten so zusammenfassen, und beides hat sicherlich seine Richtigkeit, wie es Kyle Delitzsch in seinem Kommentar tut, über das Johannesevangelium, diesem Endziel der Verherrlichung hat die christliche Gemeinde auf Erden unverrückt nachzustreben, wird es aber in dieser sündigen Welt nie ganz erreichen. Also wir können vielleicht so sagen, es nimmt seinen Anfang, Vers 22 und 23, auf jeden Fall auf dieser Erde. Die Vollendung aber, die werden wir dann wirklich erst in der Zukunft, wenn wir verherrlicht sind, erfahren. Oder F.B. Hall drückt es so aus, die Einheit, für die der Herr betete, wurde zunächst durch die Gnade begründet und sie wird in Herrlichkeit vollendet werden. Aber jetzt noch zu diesem Gedanken, oder Vers 22 noch einmal, und dann zu diesem Gedanken der vollendeten Einheit, Johannes 17, Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, das Ziel, die Absicht, damit sie eins seien. Und jetzt kommt nochmal dieser Vergleich zum sechsten Mal in diesem Gebet, dieses Gleich wie. Wiederum die Einheit der Kinder Gottes entspricht der Einheit von Vater und Sohn. Damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Und dann, damit sie, also ich in ihnen, der Sohn in den Erlösten und der Vater im Sohn. Und dann die Absicht ist die vollendete Einheit, damit sie in eins vollendet werden. Und dieser Ausdruck in eins vollendet werden, der weist darauf hin, dass diese Einheit wächst und ihre Vollendung findet. In diesem Ausdruck und in der Zeitform, das hier für das Wort vollendet benutzt wird, oder in unseren Bibelübersetzungen im Deutschen mit vollendet übersetzt wird, da spiegelt sich der Gedanke wider, dass etwas erreicht wird und dann aber bleibt, bestehen bleibt. Das heißt, diese Einheit, diese Vollendung der Einheit, die wird zu einem ganz gewissen Punkt Wirklichkeit sein, da wird sie vollendet sein und wird es dann aber auch in alle Ewigkeit, in alle Zeit bleiben. Und wieder verbindet jetzt der Herr Jesus ein Ziel, er ist sogar nicht präzise ausgedrückt, ein zweifaches Ziel mit dieser vollendeten Einheit. Und achtet mal genau darauf, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Das haben wir ja schon Vers 21 gesehen. Also diese vollendete Einheit soll ebenfalls dazu dienen, damit die Welt wirklich erkennt, wer der Herr Jesus ist, wer seine Person ist. Und jetzt kommt aber das zweite Ziel. Und damit die Welt erkenne, dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Hier steht tatsächlich, die Welt soll erkennen, dass der Vater die Erlösten so geliebt hat, wie der Vater den Sohn liebt und geliebt hat. Ist es nicht gewaltig? Das heißt, der Vater liebt uns mit einer ewigen, einer unveränderlichen, einer niemals abnehmenden, niemals schwächer werdenden Liebe. Und diese Liebe hat seinen Grund allein in ihm selbst, nicht in uns, die wir geliebt werden. Und was ist das doch für ein gewaltiger Trost? Diese Liebe ist nicht abhängig von der Größe unseres Glaubens. Sie ist nicht abhängig von der Tiefe unserer Hingabe. Sie ist auch nicht abhängig von unserer schwachen Liebe zu dem Vater. Sie ist nicht abhängig von unserem kümmerlichen Dienst, den wir hier auf dieser Erde tun. Und sie ist auch nicht abhängig von den Umständen. Sondern so wie der Vater den Sohn liebt, so liebt er diejenigen, die dem Herrn Jesus angehören. Und es ist interessant, es gibt in der Offenbarung, in den Sendschreiben, da wird Simon dann sicherlich auch ausführlicher drauf eingehen, gibt es noch einmal solch eine Stelle. Schlag mal auf, Offenbarung 3, Vers 9. Da heißt es, siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden, und sie sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen werden vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Hier haben wir eine Gemeinde, Philadelphia, die dem Herrn treu ist. Aber sie wird von dieser Welt verlästert. Und was macht der verherrlichte Herr dieser Gemeinde? Er zwingt die Lästerer dazu, dass sie anerkennen müssen, dass die, die sie lästern, die sie verachten, dass sie der Gegenstand der Liebe des verherrlichten Hauptes des verherrlichten Herrn dieser Gemeinde sind. Und was für ein Gegensatz tut sich doch hier auf zur Sichtweise und Beurteilung der Kinder Gottes durch diese Welt. In dieser Welt sind wir der Gegenstand des Hasses. Diese Welt, hat der Herr Jesus ja gesagt, sie steht uns feindlich gegenüber. In 1. Korinther 4, Vers 12 und 13, da heißt es, wir werden geschmäht, wir werden verfolgt, wir werden gelästert, wir sind der Kehricht, das heißt so viel wie der Dreck, der Unrat. Und dann übersetzt die Elberfelder mit der Abschaum dieser Welt. Und dieses Wort, der Abschaum der Welt, kommt von einer Wortwurzel, die bedeutet abwischen, abreiben. Und jetzt könnt ihr euch selber überlegen, was er abwischt und was er abreibt, dann wisst ihr, wie die Welt über uns denkt. Deutsch würde man sagen, wir sind der letzte Dreck. Menge übersetzt es, wir sind sozusagen der Auswurf. Ja? Das, was die Menschen ausspucken, das sind wir für diese Welt. Aber Gott wird dafür sorgen, und durch diese Einheit kommt es zum Ausdruck, dass die Welt einmal anerkennen muss, die wir so verachtet haben. Den Stefan, wo wir gedacht haben, was für ein Idiot. Für Kirche, für Glauben, schläft sonntagmorgens nicht aus, hat keinen Spaß mehr in diesem Leben, folgt irgendjemandem nach, der vielleicht ein Hirngespinst ist. Was für ein armer Trottel. Aber sie werden anerkennen müssen, nein, genau von dem ist er, von dem Vater ist er der Gegenstand der Liebe. Kann es etwas Größeres und Herrlicheres geben? Pink schreibt dazu, was für ein Ruheort für unsere armen Herzen ist das? Welcher Trost, wenn wir von dieser Welt gehasst werden, zu wissen, dass der Vater uns wie den Sohn geliebt hat. Was für ein herrliches Thema für unser tägliches Nachsinnen. Was für ein Grund, ihn anbetend zu verehren. Und jetzt kommen wir zu Vers 24 und damit zum Gipfel. Und der Gipfel ist so breit, das Terrain, dass wir das heute gar nicht austreten können. Sondern ich möchte auf 2, 3 Punkte noch ganz kurz eingehen. Und dann werden wir uns nächstes Mal, nächsten Sonntag, so Gott will, noch ein bisschen auf dem Gipfel aufhalten und hoffentlich die Höhenluft genießen. Jetzt kommt Vers 24. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und dass wir hier den Höhepunkt erreichen, das macht der Jesus dadurch schon deutlich, wie er diesen Satz einleitet. Nämlich mit einer einzigartigen, in diesem Gebet nur an dieser Stelle vorkommenden Formulierung. Zunächst einmal Vater. Das 5. Mal in diesem Gebet finden wir jetzt die Anrede Vater. Aber dann sagt der Herr Jesus nicht einfach, Vater, ich bitte dich. Sondern er sagt, Vater, ich will. Und damit gibt er uns einen Einblick in die tiefste und innerste Sehnsucht seines Herzens. Es ist eine Bitte, aber sie soll besonders betonen, dass das, was er jetzt betet, die tiefste, innerste Sehnsucht seines Herzens ist, das, was sein Herz bewegt, wofür sein Herz schlägt, nämlich, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Und darauf laufen alle Bitten hinaus. Die Bitte um Bewahrung, die Bitte um Geheiligtsein, sie zielen alle genau auf diesen Punkt, dass wir eines Tages beim Herrn Jesus sein werden, wo er ist. Und wo ist er? In der Herrlichkeit dessen, was wir Himmel nennen. Und dort möchte er die Seinen bei sich haben. Zunächst einmal aber noch ein kleines Detail. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast. Und achtet darauf, in Vers 20, ab Vers 20 betet der Herr Jesus für alle Kinder Gottes. Er hat schon einmal in den Versen 6 bis 19, wenn man streng genommen nimmt, zu den 11 Aposteln, zu den 11 Personen, die damals dabei standen, als er dieses Gebet gesprochen hat, hat er gesagt, das sind die, die der Vater mir gegeben hat. Und hier verwendet er jetzt diese Bezeichnung auf alle Kinder Gottes. Und es bestätigt uns und gibt uns nochmal den wichtigen Hinweis, dass wir wirklich das, was in den Versen 6 bis 19 steht, auch über die Stellung, über die Beziehung der Gläubigen zum Vater und zum Sohn, genauso auch auf uns anwenden dürfen. Etwas Zweites kommt hier zum Ausdruck. Der Wert und die Bedeutung, die die Kinder Gottes für den Herrn Jesus haben. Denn was eine Gabe, ein Geschenk besonders wertvoll und kostbar macht, das ist doch von wem es kommt. Ein ganz einfaches Beispiel. Was hat für die Doreen einen größeren Wert? Gehen wir jetzt ein bisschen zurück. Du warst doch berufstätig. Der Stefan schenkt dir einen Blumenstrauß. Oder du bekommst für deinen Arbeitgeber einen Blumenstrauß, weil du 20 Jahre treu der Firma zu Diensten warst. Das eine von der Firma, sagen wir, ist nett, ist eine Anerkennung, ist Ausdruck von Dankbarkeit. Aber wenn der Stefan dir einen Blumenstrauß schenkt und wir sagen, beide haben 30 Euro gekostet, also der materielle Wert von beiden gleich, beide abgeschnittene Tulpen, die aus Ecuador kommen, nach Frankfurt importiert worden sind, materiell äußerlich genau gleich. Und trotzdem wird die Doreen mit dem Strauß vom Stefan einen viel größeren Wert verbinden, als wie mit dem Strauß von ihrem Arbeitgeber. Denn der Strauß vom Stefan ist nicht nur Dankbarkeit, sondern ist Ausdruck von Liebe. Und das Entscheidende ist, wer ihr diesen Strauß nämlich schenkt. Und hier sehen wir dann auch, worin der Wert der Kinder Gottes für den Sohn begründet liegt. Weil der Vater der Geber ist. Weil der Vater damit seine Liebe zu seinem Sohn zum Ausdruck bringt. Und wir haben ja in Vers 15 interessanterweise gelesen, da hat der Jesus gesagt, ich bitte nicht darum, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Unter anderem, weil wir in dieser Welt noch eine Aufgabe haben. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo der Herr Jesus das genau tun wird. Wo der Herr Jesus, der im Himmel ist, zu Rechten Gottes, uns aus dieser Welt wegnehmen wird, herausnehmen wird, uns mit sich vereinigen wird, damit wir mit ihm ewige Gemeinschaft haben. Ewige himmlische Gemeinschaft in der himmlischen ewigen Herrlichkeit. Und ich möchte schließen mit dem Gedanken, was macht eigentlich die Herrlichkeit des Himmels aus? Es sind zwei Punkte. Erstens, auf ewig bei ihm zu sein. Das heißt, dort zu sein, wo er ist. Das zweite ist, so zu sein, wie er ist, nämlich verherrlicht, mit ihm verherrlicht zu sein. Und dazu lasst uns noch drei Stellen lesen. Johannes 14, da hat er Jesus nämlich bereits schon darüber gesprochen. Johannes 14, Verse 2 und 3. Da sagt er, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Hier verheißt der Jesus, er kommt wieder. Und warum kommt er wieder? Um uns zu sich zu nehmen. Und was wird das Ergebnis, die Folge sein? Damit, wo er ist, auch seine Erlösten, diejenigen, die er zu sich nimmt, sind. Und in Vers 2 wird genannt, wie dieser Ort heißt, das Haus des Vaters. Das wird unser Platz in alle Ewigkeit sein. Oder auch das berühmte Kapitel über die Entrückung, der berühmte Abschnitt, 1. Thessalonicher 4, Vers 17, finden wir genau den gleichen Gedanken. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist das Ergebnis der Entrückung. Wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Da, wo er ist, werden auch wir sein. Dann heißt es Vers 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. In den Versen zuvor spricht er darüber, die Menschen dieser Welt, sie haben keine Hoffnung. Aber was dürfen wir als Gläubige für eine Hoffnung sein? Ich darf alle Zeit bei dem sein, der mich liebt, der für mich gestorben ist, der mein Hirte ist, der mein Herr, Heiland, Erlöser, Sachwalter, Hohepriester ist. Auf ewig bei ihm, auf ewig mit ihm zusammen sein. Und dann als letzte Stelle noch 1. Johannes 3, Vers 2. Ich habe sie vorher schon mal genannt, jetzt wollen wir sie lesen, weil sie uns noch ein interessantes Detail liefert. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist das zweite Große. Wir werden nicht nur bei ihm sein, sondern wir werden ihm gleich sein. Und was das bedeutet, das haben wir vorher gesehen an diesen ganzen Stellen, dass wir einen Herrlichkeitsleib haben, dass wir das Bild des Himmlischen tragen und so weiter und so fort. Und dann kommt etwas Interessantes. Wenn wir ihm gleich sein werden, dann werden wir ihn sehen. Der Hebräerbrief spricht ja schon davon, dass wir jetzt Jesus sehen. Aber jetzt sind wir noch Teil einer gefallenen Welt. Jetzt sind wir selber noch nicht frei von der Gegenwart der Sünde und den Auswirkungen des Sündenfalls. Unser Verstand und unser Blick ist geprägt und getrübt, unter anderem auch durch die Sünde. Und das ist das Herrliche, wenn wir ihm gleich sein werden und ihn sehen werden, dann werden wir ihn sehen, frei von der Gegenwart und der Auswirkungen der Sünde und des Sündenfalls. Das heißt, es wird ein völliges, ungetrübtes Sehen und Begreifen sein, dessen, der sein Leben für mich hingegeben hat, dessen, der mich erkauft hat und der für mich geschlachtet wurde. Das ist das, was der Herr Jesus für dich und mich, wenn du ein Kind Gottes bist, als ewige Zukunft, als ewige Herrlichkeit, als ewigen Trost in Aussicht stellt. Und wisst ihr, wenn er das schon mal kennt, dass ihr von der Person, einer Person, die ihr liebt, sei es eurem Ehepartner, sei es Kinder, dass ihr von der getrennt seid. Wie groß ist dann doch die Sehnsucht, mit dieser Person wieder zusammen zu sein. Und hier haben wir eine Person, die ist noch viel, viel mehr, als es unser Ehepartner oder unsere Kinder oder sonst eine Person, die wir lieben, je sein können. Und das Herrliche ist, wir dürfen ihn mit einem völlig ungetrübten Blick dann sehen und ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Möge diese Hoffnung uns helfen, durch die Woche durchtragen, aber unsere Herzen auch ganz neu wieder zu ihm ausrichten. Was für einen herrlichen und wunderbaren Vater haben wir. Was für einen herrlichen und wunderbaren Heiland haben wir, der solches mit uns tut. Und dieses Gebet stellt sicher, es wird mit jedem Kind Gottes auch genau so geschehen und sich erfüllen. Amen.